wir gleich. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich eröffne die Sitzung und begrüße zunächst alle anwesenden Sachverständigen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie der Einladung zu unserer heutigen Anhörung gefolgt sind. Dies gilt auch für die Sachverständigen, die uns per Videokonferenz zugeschaltet sind. Ein herzliches Hallo in den Rest der Welt, hätte ich jetzt fast gesagt. Das sind ja heute ganz schön viele. Die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen übertragen und ist im Anschluss in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Gegenstand der Anhörung sind der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2019-878 und 2019-879 zur Reduzierung von Risiken und zur Stärkung der Proportionalität im Bankensektor, Risikoreduzierungsgesetz. Bundestagsdrucksache 19-22-850 sowie der Antrag der Fraktion der AfD, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kreditwesengesetzes, Bundestagsdrucksache 19-11-943. Soweit Sie als Sachverständige davon Gebrauch gemacht haben, dem Finanzausschuss vorab eine schriftliche Stellungnahme zukommen zu lassen, sind diese an alle Mitglieder des Ausschusses verteilt worden und sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Ich begrüße sodann alle Kolleginnen und Kollegen des Finanzausschusses. Für das Bundesministerium der Finanzen begrüße ich Herrn Meisner. Ferner begrüße ich die Vertreter der Länder. Bevor wir mit der Anhörung anfangen, ein paar Hinweise zum Ablauf der Anhörung. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von 1 Stunde und 30 Minuten vorgesehen, also bis ca. 15.30 Uhr. Ziel ist es, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung zu geben. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich der Finanzausschuss in dieser Legislaturperiode für ein neues Modell der Befragung entschieden. Das heißt, die vereinbarte Gesamtzeit wird entsprechend der Fraktionsstärke in Einheiten von jeweils 5 Minuten unterteilt. In diesem Zeitraum müssen sowohl Fragen als auch Antworten erfolgen. Deswegen an dieser Stelle wie immer der Hinweis an die Kollegen. Je kürzer Sie Ihre Frage formulieren, desto mehr Zeit bleibt den Sachverständigen für ihre Antwort. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitten wir fair darauf zu achten, den folgenden Experten ebenfalls noch Zeit zur Antwort zu lassen. Um Ihnen ein Gefühl für die Zeit zu vermitteln, wird die Redezeit auf einem Monitor hinter mir angezeigt. Nach 4 Minuten und 30 Sekunden ertönt ein Signalton, der bedeutet, Sie haben dann noch 30 Sekunden für die Antwort. Wenn Sie den zweiten Signalton hören, dann wird die Uhr rot und Sie sind über den 5 Minuten. Die fragestellenden Kolleginnen und Kollegen darf ich bitten, stets zu Beginn Ihrer Frage die Sachverständigen zu nennen, an die sich die Frage richtet, und bei einem Verband nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen zu nennen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Fraktionen werden gebeten, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragesteller im Vorhinein bei mir anzumelden. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung mitgeschnitten. Zur Erleichterung diejenigen, die unter Zuhilfenahme des Mitschnitts das Protokoll erstellen, werden die Sachverständigen vor jeder Abgabe einer Stellungnahme von mir noch einmal namentlich aufgerufen. Ich darf Sie alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und sie vor allem am Ende der Redebeiträge wieder abzuschalten. Ansonsten kommt es eventuell zu Störungen. Und damit bin ich mit meinen einleitenden Hinweisen auch durch und wir können mit der Anhörung beginnen. Und die erste Frage stellt für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Radwan. Herr Radwan, Sie haben das Wort.
Ja, besten Dank, Frau Vorsitzende. Grüße an alle Sachverständigen. Gut, ich will mal mit einer allgemeinen Frage anfangen, die sich an die deutsche Kreditwirtschaft und an die Umweltbank richtet. Dieses Gesetz ist ja überschrieben und hat das Ziel der Proportionalität. Wir haben bei uns in der Fraktion darüber diskutiert und sehen durchaus noch Möglichkeiten, hier den Gedanken der Proportionalität vielleicht mehr Geltung zu verschaffen. Wo sehen Sie denn hier die Möglichkeiten aus Ihrer Sicht, dies entsprechend in das Gesetz noch mit aufzunehmen?
Die Frage richtet sich zunächst an Herrn Hoffmann, Deutsche Kreditwirtschaft.
Ja, vielen Dank, Herr Radwan, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage natürlich, die uns umtreibt. Die Bundesregierung ist auf europäischer Ebene sehr erfolgreich eingetreten für das Prinzip der Proportionalität. Wir haben insbesondere zwei wesentliche Dinge hier zu nennen. Das eine ist die Definition einer kleinen Bank bis 5 Milliarden Bilanzsumme. Zum Zweiten hat die Bundesregierung auch auf nationaler Ebene auf nationaler Ebene die Vergütungsregelungen erst ab 15 Milliarden anwendbar gemacht. Das ist sicherlich richtig. Aber wo wir, und insofern ist die Bundesregierung zu loben, also das sind wir natürlich sehr dankbar für. Zugleich müssen wir sagen, dass in dem Gesetzeswerk insgesamt nur sehr wenig über diese Definitionsfragen hinaus an proportionalen Regelungen enthalten ist. Ich nehme einmal ein Beispiel Risikoträger in Kreditinstituten. Hier hatten wir bisher für kleine Institute eine Ausnahme, dass sie keine Risikoträger benennen müssen. Das wird sich durch diesen Gesetzentwurf ändern, obwohl es hierzu keine veränderte europäische Regelung gibt. Ein anderer Punkt, der uns natürlich umtreibt, ist die Frage der Aufsichtsräte, beziehungsweise hier muss ich sagen, der Organkredite an Aufsichtsräte genauer. Hier haben wir Neuregelungen, die sowohl den Kreis der Organe, der Organträger ausweiten auf volljährige Kinder und Ehegatten, Eltern, volljährige Kinder und Eltern, als auch die Regelung so weit fassen, dass alle Geschäfte eines Aufsichtsrates und dann dieses größeren Kreises letztlich unter die Organgeschäftsregelung fallen. Und das ist natürlich eine signifikante Ausweitung. Also das ist, wenn wir sagen, ohne jemand jetzt zu nahe treten zu wollen, dass es das Gegenteil ist von Proportionalität. Wir haben ja bei den Sparkassen, auch bei den Kreditgenossenschaften, fast ausschließlich ehrenamtliche Aufsichtsräte. Und wenn Sie sich vorstellen, alle Geschäfte müssten sozusagen in diesen Kreis einbezogen werden, dann hieße das letztlich, vor jedem Wertpapiergeschäft müsste ein Beschluss des Aufsichtsgremiums gefasst werden. Es müsste geprüft werden, ob die Konditionen marktgerecht sind und so weiter. Also ich glaube, hier an dieser Stelle könnte man für mehr Proportionalität sorgen, beziehungsweise man sollte diese Ausweitung unseres Erachtens unterlassen. Vielleicht lasse ich es mal an diesen beiden Beispielen.
Vielen Dank. Herr Koppmann von der Umweltbank kriegt die restliche Redezeit.
Ja, vielen Dank. Ich kann kurz Stellung nehmen aus Sicht einer betroffenen Bank. Die Umweltbank ist ein kleines Haus mit einer Bilanzsumme kleiner, 5 Milliarden Euro und mit etwa 250 Mitarbeitern. Zum Thema Proportionalität möchte ich sagen, dass der Gedanke grundsätzlich immer gut ist und wir den Gedanken richtig finden, aber wir es häufig sehen, dass es in der Praxis, in der Umsetzung der Regelungen hapert. Ich will ein Beispiel geben. Für uns als kleine Bank ist es alleine schon immer eine Herausforderung, neue Regulierungen zu erfassen und diese dann in unsere Prozesse einzubauen. Das bedeutet, uns ist mehr damit geholfen, wenn wir von einzelnen neuen Regelungen komplett ausgenommen wären, als dass wir neue Regelungen nur vereinfacht umsetzen müssten. Das wäre eine wirkliche Erleichterung. Und wenn immer nur die Regelungen vereinfacht umzusetzen sind, dann ist es oft auch nur eine Scheinerleichterung für uns.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt für die Fraktion der SPD der Kollege Daltrup.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte zunächst ehrlich gesagt eine Frage stellen, die vielleicht eine Gesamtwürdigung dieses Risikoreduzierungsgesetzes auch ein Stück weit impliziert an Frau Dr. Schäfer. Und zwar, ob denn eigentlich durch dieses Gesetz die darin enthaltenen Kapital- und Liquiditätsanforderungen die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors nach Ihrer Auffassung in Stresssituationen tatsächlich stärkt und ob durch die Anforderungen zum Halten von Eigenkapital und von Bail-In-Instrumenten die Abwicklungsfähigkeit von Banken verbessert wird. Also so eine Art Generalwürdigung dieses Gesetzes.
Vielen Dank. Die Frage richtet sich an Professor Schäfer, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Verschuldungsquote und die strukturelle Liquiditätsquote und ihre nunmehr bindende Wirkung ist ein wichtiger Schritt in Richtung höhere Stabilität des Bankensystems. Und mit der Einführung eines Puffers für global systemrelevanten Banken wird zudem nachvollzogen, dass ein hoher Verschuldungshebel bei diesen Banken mit gleichzeitig einer hohen Eigenmittelquote kombiniert ist und das ein Problem an sich ist. Das gilt vor allen Dingen für global tätige Großbanken. Positiv zu bewerten ist auch, dass die Banken nun eine Ausschüttungsbeschränkung haben, wenn sie und einen Kapitalerhaltungsplan brauchen, wenn sie den Puffer nicht erfüllen können. Mit der bindenden strukturellen Liquiditätsquote geht man das Problem an, dass Banken immer dem Risiko, insbesondere international tätige Großbanken, immer dem Risiko ausgesetzt sind, dass institutionelle Kurzfristinvestoren einen Bankrun machen, wenn sie das Vertrauen verlieren und dann einfach ihre kurzfristigen Kredite nicht mehr überrollen. Das ist durch die strukturelle Liquiditätsquote in Verbindung mit der Liquiditätsdeckungsquote. Diese Gefahr ist nun eingeschränkt, wenn auch nicht ganz gebannt. Und das ist sicherlich positiv und stärkt auch das Vertrauen in die jeweilige Bank und in das Bankensystem. Mit dem Gesetzentwurf wird im Abwicklungsrecht für große Geschäftsbanken eine Mindestgläubigerbeteiligung von 8% der Gesamtverbindlichkeiten eingeführt und erst danach wird der Abwicklungsfonds herangezogen. Es wird eine neue Forderungsklasse eingeführt für die sogenannten Non-Preferred Senior Instrumente. Und diese absorbieren Verluste, wenn halt das Kernkapital, das Ergänzungskapital und die unbesicherten nachrangigen Verbindlichkeiten bereits aufgebraucht sind. Diese Änderungen, die werden mit Sicherheit den Bail-in-Mechanismus stärken. Allerdings bleibt halt nach wie vor unsicher, ob eine sehr schnelle Abschreibung der Bail-in-Instrumente oder die teilweise Umwandlung von Bail-in-Instrumenten in Eigenkapital der Bank nicht zu Dominoeffekten führt und die Gefährdung des Systems herbeiführt. Instrumente der Gläubigerbeteiligung werden nämlich zum großen Teil auch von den anderen Banken gehalten. Das heißt, die Bail-in-Instrumente der gefährdeten Bank sind unter Umständen Aktiva einer anderen Bank, die dann eine sofortige Abschreibung ihrer Investitionen oder den Wertverlust bei einer Beteiligung verkraften muss. Eine geordnete Gläubigerbeteiligung ist vorstellbar für die kleinsten der großen Geschäftsbanken, für eine Bilanzsumme von 100 Milliarden. Sie wird schwer vorstellbar, wenn die Bilanzsumme 1.000 Milliarden beträgt und solche Banken gibt es ja zuhauf. Da ist die Gläubigerbeteiligung dann schon bei 80 Milliarden Euro und man kann sich nicht so gut vorstellen, dass hier eine geordnete Gläubigerbeteiligung ohne Systemgefährdung stattfindet. Aber trotz dieser Vorbehalte würde ich sagen, dass im Prinzip durch die neuen Anforderungen die Abwicklungsfähigkeit der Banken verbessert wird.
Vielen Dank, Frau Professor Schäfer. Die nächste Frage stellt für die AfD-Fraktion Dr. Hollnagel.
Ja, schönen Dank fürs Wort, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an die Deutsche Bundesbank bzw. an die deutsche Kreditwirtschaft zu gleichen Teilen. Die von den Banken eingegangenen Risiken sind im Wesentlichen von ihren Geschäftsmodellen abhängig. Mit Kennzahlen wird versucht, diese Risiken zu erfassen und zu bewerten. Die Frage ist, spiegeln die erhobenen Kennzahlen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle tatsächlich angemessen wider oder müssen nicht andere Wege gefunden werden, um einen sachgerechten Hinweis auf Risiken zu erhalten? Wenn ja, was schlagen Sie vor? Zweitens, wäre es aus Gründen der Systemrelevanz sinnvoll, ein Trennbankensystem einzuführen, bei dem insbesondere der Zahlungsverkehr getrennt von anderen Geschäftsmodellen wird? Wenn ja, welche Vorschläge hätten Sie dazu? Dankeschön.
Vielen Dank. Frau Professor Dr. Schäfer, könnten Sie kurz Ihr Mikro noch ausmachen? Vielen Dank. Die Frage richtet zunächst an Herrn Professor Wümmeling, Deutsche Bundesbank.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung zu der heutigen Anhörung. Die Frage des Abgeordneten reicht ja weit über den Beratungsgegenstand hinaus, ist aber natürlich absolut berechtigt. Ich kann dazu nur sagen, dass die gesamten Reformanstrengungen der Bankenaufsicht in den letzten 30 Jahren genau dieses Ziel gehabt haben, nämlich die spezifischen Risiken eines bestimmten Kreditinstitutes in den entsprechenden Eigenkapitalanforderungen abzubilden. Dazu ist eine umfassende Systematik entwickelt worden, die auch notwendig ist, weil die Geschäftsmodelle halt so heterogen sind. Und es sind verschiedene Anforderungen in verschiedenen Bereichen festgelegt worden. Einmal die Eigenkapitalanforderungen als solches, dann die Eigenkapitalanforderungen, die sich auf das spezifische Risiko einer Bank beziehen und zudem noch Offenlegungspflichten. Die Deutsche Bundesbank hat sich in diesen Prozessen, und wir waren ja sowohl im Basler Ausschuss wie auch in vielen Beratungsgremien, in vielen Runden, auch in diesem Ausschuss, an der Meinungsbildung beteiligt. Die Deutsche Bundesbank hat sich immer für eine risikoorientierte Festsetzung von Eigenkapitalanforderungen eingesetzt. Eine Position im Übrigen, die, wenn man die globale Diskussion anschaut, keineswegs immer leicht zu halten war, weil es immer auch Vertreter gegeben hat, die gesagt haben, man muss eine pauschale Eigenkapitalanforderung für alle festlegen und damit ist allen am besten gedient. Und man glaubt im Grunde, dieser Risikobeurteilung, der vertraut man nicht so richtig und deswegen wären pauschale Eigenkapitalanforderungen unabhängig vom Geschäftsmodell eigentlich die richtige Lösung. Dieser Meinung waren wir nie. Wir haben uns deswegen auch etwa dafür eingesetzt, dass die Banken auf der Grundlage von ihren eigenen historischen Erfahrungen mit ihrem Geschäftsmodell ihre Risiken berechnen können, in Form von internen Modellen zum Beispiel, sodass ich unterm Strich denke, schon sagen zu können, dass das heutige sehr ausdifferenzierte, teilweise sogar, und das wird ja auch in diesem Haus hier kritisiert, überkomplexe System jedenfalls nichts anderes als der Versuch war, eine risikogerechte Festlegung von aufsichtlichen Anforderungen zu ermöglichen. Und ich bin der Meinung, dass es im Großen und Ganzen auch gelingt.
Vielen Dank, Professor Wümmeling. Der zweite Teil der Frage geht an Herrn Hoffmann, Deutsche Kreditwirtschaft.
Ja, wir haben ja selbst auch eine Risikoanalyse im Rahmen unserer Sicherungseinrichtung zu machen für unsere Banken. Und dort ist es immer eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Elementen. Man würde nie allein auf Modelle oder Kennzahlen setzen. Das macht aus unserer Sicht überhaupt keinen Sinn. Man muss immer die qualitative Seite dazu nehmen. Und es ist auch so, dass sich die Risiken im Zeitablauf natürlich ändern. Nehmen Sie jetzt die Covid-19-Krise. Wer hätte daran gedacht, dass man jetzt speziell Branchen untersuchen muss, die von Covid-19 stärker betroffen sind? Das ist ein ganz aktuelles Thema, was wir so aufgreifen und was wir natürlich auch situationsabhängig dann tun. Und damit sind wir in den letzten 85 Jahren sehr gut gefahren. Zum zweiten Teil der Frage, Zahlungsverkehr, ob man dann abtrennen sollte. Ich glaube, das sollte man nicht tun. Der Zahlungsverkehr in Deutschland ist nach meiner Einschätzung effizient, sicher, funktioniert gut. Den jetzt abzutrennen, ich sehe den Anlass nicht. Und ich denke auch, dass der Zusammenhang zum Girokonto so eng ist, dass das sehr schwierig ist. In der Vergangenheit hatte man immer diskutiert, die Trennung zwischen Wertpapiergeschäft und dem einlagenbezogenen Bankgeschäft. Aber auch das hat sich nicht durchgesetzt.
Vielen Dank, Herr Hofmann. Die nächste Frage stellt für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Müller.
Die Frage geht an die deutsche Kreditwirtschaft. Es betrifft das Thema Einlagensicherung, welches noch mal explizit im Risikoreduzierungsgesetz Anwendung findet. Wie ist Ihre Meinung dazu zum jetzigen Zeitpunkt der geplanten Änderung, insbesondere vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Verwerfung durch die Corona-Krise? Sehen Sie überhaupt dort Handlungsbedarf? Und könnten Sie bitte mit Blick auf die EDÖ im Speziellen Auskunft geben, in welcher zeitlichen Schiene eine mögliche Zusammenlegung oder Abwicklung einer Einlagensicherung in Deutschland möglich wäre?
Wir haben
Ihnen Dank. Die Frage richtet sich an Herrn Hoffmann, Deutsche Kreditwirtschaft.
Danke. Wir haben im Rahmen unserer Arbeitsteilung vereinbart, dass ein Vertreter des Verbandes der öffentlichen Banken hierzu Stellung nimmt. Ist das möglich über die Zuschaltung oder ist das nicht möglich?
Ja, das wäre möglich.
Entschuldigung, war ja gerade abgemeldet. Das ist natürlich möglich. Bitte schön.
Ja, schönen guten Tag. Hagen Christmann, Geschäftsführer der Entschädigungsanrichtung des Bundesverbandes der öffentlichen Banken. Herr Müller, vielen Dank für diese wichtige Frage. Wir von der EDÖ sind der Überzeugung, dass diese Änderung am Einlagensicherungsgesetz zur Unzeit kommt. Wir haben, wenn Sie auf den großen Rahmen gucken, drei große Herausforderungen gerade zu stemmen. Wir haben die Covid-19-Krise, wir haben den notwendigen Umbau der Wirtschaft zur Abwendung der Klimakrise und wir haben eine nie dagewesene gesellschaftliche Unsicherheit. Ich bitte um Entschuldigung, wenn im Hintergrund Lärm zu hören ist, hier zieht gerade eine Demonstration am Potsdamer Platz vorbei. Wir haben keinen Grund, vor diesem Hintergrund irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, um das Vertrauen der Einleger in Einlagensicherungssysteme auch nur im leisesten in Frage zu stellen. Wir haben die absurde oder die besondere Situation, dass dieses sensible Thema schon immer dann bei Einlegern auf Verunsicherung stößt, wenn wir nur die Standardinformationen rumschicken, die wir jedes Jahr herumschicken müssen. Da steht sinngemäß drin, lehnen Sie sich entspannt zurück, es ändert sich nichts, Ihre Einlagen sind sicher. Und trotzdem kommen bei uns zahlreiche Anfragen an. Wenn wir in dem jetzigen Kontext einer Einlagensicherung herumschrauben, sei es auch noch so noblen Motiven, und damit Millionen Kunden adressieren müssen, das wäre der Fall, selbst bei der Entleihung der kleinen EDÖ, dann haben wir hier einen gehörigen Informationsbedarf, der einfach nicht in diese Zeit passt. Wir haben darüber hinaus einen europäischen Rahmen, der viele Fragen offen lässt. Wir haben die Revision der EU-Einlagenrichtlinie zu erwarten 2021. Wir haben viel wichtiger noch immer keine klare Richtung, wohin die Bankenunion geht. Das Thema EDIS schwebt im Raum. Und in diesem Zusammenhang ist es nach wie vor nicht gesichert, dass die Leistungen der deutschen Sparer vor einer Vergemeinschaftung sicher sind. Und ich denke, vor diesem Hintergrund sollten wir auch keine Signale setzen, die in Brüssel missverstanden werden könnten. Und zwar als Abkehr von der bisherigen klaren Position der Bundesregierung. Das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und zu Ihrer Frage, gibt es überhaupt akuten Handlungsbedarf aus der EDÖ heraus? Nein, den gibt es nicht. Zweifel an der Leistungsfähigkeit unserer Entschädigungseinrichtungen sind völlig unbegründet. Es mögen uns zwar ein paar Institute abhanden gekommen sein im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens, über das wir heute diskutieren, aber das ist auch völlig richtig so und das wirkt sich auf die Leistungsfähigkeit auch überhaupt nicht aus. Wir sind mit den 5 Instituten, die hier verbleiben, genauso leistungsfähig wie vorher. Aus einem einfachen Grund: die Beiträge ermitteln sich vereinfacht aus dem Einlagevolumen und aus dem Risikoprofil eines Instituts. Und der Grund, warum wir hier über das Risikoreduzierungsgesetz und Proportionalität sprechen, ist ja, dass es Institute mit extrem geringen Risiken gibt und die Förderbanken gehören nun mal dazu. Und mit ihrem risikoarmen Geschäftsmodell und den, vereinfacht gesagt, staatlichen Garantien im Hintergrund, ist der Beitrag, den sie zu leisten haben, schon deshalb nahe Null und der Beitrag aufgrund ihres Einlagevolumens ist in ähnlicher Höhe, mehr darf ich dazu nicht sagen. Mit anderen Worten, wir stehen genauso gut da wie vorher und haben hier keinen Anlass zu handeln. Wir haben das auch im Rahmen des Stresstests, den wir entlang der EBA-Leitlinien durchzuführen hatten, nachgewiesen. Wir sind wirtschaftlich aufgestellt, ordentlich aufgestellt. Wir erfüllen unsere gesetzlichen Verpflichtungen und deswegen wäre hier mein klares Votum, dieses Thema zurückzustellen. Es mag politische Gründe geben, die EDÖ in Frage zu stellen, aber zwingende Gründe gibt es hier nicht. Und deswegen zu Ihrer Zeitschiene, es gibt hochkomplexe Fragestellungen, die zu klären sind. Das Thema sollte erst angegangen werden, wenn die offenen Fragen geklärt sind. Danke.
Vielen Dank, Herr Dr. Christmann. Herr Hoffmann, es ist natürlich möglich, dass Sie jederzeit abgeben. Ich rufe nur immer erst Sie auf und Sie sagen dann, wenn Sie abgeben wollen. Die nächste Frage stellt für die FDP-Fraktion der Kollege Herbrand.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch meine Frage richtet sich an die deutsche Kreditwirtschaft, Herrn Hofmann. Und ich möchte auf die Eigenmittelempfehlung zu sprechen kommen. Der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Risikoreduzierungsgesetz sieht ja die Darstellung der Eigenmittelempfehlung durch hartes Kernkapital vor. Was halten Sie davon, die Eigenmittelempfehlung mit hartem Kernkapital auszustatten? Und inwiefern ist die einzelne Genossenschaft vor Ort davon betroffen?
Vielen Dank. Die Frage richtet sich an Herrn Hofmann, Deutsche Kreditwirtschaft.
Ja, in der Tat ist das eine sehr gute Frage. Denn die Eigenmittelzielkennziffer, die ist ja auf Ebene der EZB-Aufsicht auch als Pillar 2 Guidance bezeichnet. Also es gibt eine fest vorgegebenen einen Eigenkapitalzuschlag und dann gibt es eine Eigenmittelempfehlung, wie Sie sagen, die Eigenmittelzielkennziffer. Die ist üblicherweise mit Eigenmitteln zu unterlegen, nicht mit hartem Kernkapital. Also hier ist ein ganz großer qualitativer Unterschied, der durch dieses Gesetz eingeführt werden soll, indem man die Anforderungen an die Qualität des Kapitals wesentlich höher schraubt, als das nach europarechtlichen Vorgaben notwendig wäre. Dazu gibt es nämlich keine europäische Vorgabe. Und es ist auch in verschiedenen anderen Ländern nicht so. Uns ist positiv bekannt, UK, also Großbritannien, ist ja kein unwichtiger Bankenmarkt, aber auch Österreich, Italien, das sind Märkte, die natürlich die europäische Gesetzgebung hier eins zu eins und nicht durch ein Goldplating umsetzen. Insofern wäre das ein echtes Goldplating. Nun kann man sagen, Genossenschaftsbanken, Sparkassen sind typischerweise gut mit Eigenkapital ausgestattet, haben auch einen hohen Anteil an Kernkapital. Aber diese Krise und die folgenden Wirkungen, also Basel III, Basel IV, andere Dinge, bedeuten immer, dass Eigenkapital ein sehr, sehr knappes Gut bleibt. Deswegen würden wir schon sagen, es ist eindeutig natürlich ein Wettbewerbsnachteil, den die deutschen Institute durch diese qualitative Anforderung, die weit über Europa hinausgeht, hätten.
Vielen Dank, Hofmann. Herr Herbrand, wir haben noch 2:40.
Ja, dann stelle ich noch eine Frage. Dann stelle ich noch eine Frage zum sogenannten Goldplating. Ich bleibe bei der deutschen Kreditwirtschaft. Der vorliegende Gesetzentwurf des Risikoreduzierungsgesetzes dient insbesondere der Umsetzung europäischer Vorgaben. Sind Sie der Meinung, dass der Entwurf zu Lasten der deutschen Kreditinstitute über die europäischen Vorgaben hinausgeht? Und falls dies zutreffen sollte, da haben Sie sicherlich auch Beispiele dafür.
Herr Hofmann, Sie haben es noch angelassen.
Ich habe es noch angelassen, insofern kann ich schneller antworten. Ja, in der Tat geht der Gesetzentwurf über europäische Vorgaben hinaus. Die deutsche Kreditwirtschaft hat das als Goldplating bezeichnet. Wenn man das hart sieht, dann ist das auch so. Und ich möchte aber trotzdem sagen, die Bundesregierung hat natürlich diesen Gedanken der Proportionalität in Brüssel gut umgesetzt. Aber die Beispiele liegen auf der Hand. Das ist diese Eigenmittelzielkennziffer, wo wir eine strengere Regelung haben, nach der Sie zunächst gefragt haben. Es ist eine Regelung zu den Organkrediten, die ich schon erwähnt habe, wo eine signifikante Ausweitung kommt. Und es ist drittens die Stückelung von 50.000, also Mindestgröße, für Eigenkapitalinstrumente, sogenannte AT1 und Ergänzungskapital. Und das trifft natürlich Genossenschaftsbanken unmittelbar. Also wenn Sie sich vorstellen, eine nachrangige Verbindlichkeit, ein Tier-2-Element, Eigenkapitalelement, das heute als Eigenkapital gilt, das seit jeher auch an private Kunden verkauft wurde, natürlich unter der notwendigen Risikoaufklärung, überhaupt keine Frage, dann wäre das zukünftig für die Masse der Kunden überhaupt nicht mehr möglich. Und hier, glaube ich, muss man schon natürlich konsistent bleiben. Wir haben einerseits im Unternehmenssektor auch Mezzanines Kapital. Dieses Mezzanine Kapital kann grundsätzlich an jeden Kunden verkauft werden. Natürlich auch wieder unter Hinweis auf die Funktionsweise und die Risikoaufklärung. Und zum Zweiten gibt es natürlich auch bei Aktien keine Mindeststückelung. Also dieses Instrument jetzt so zu brandmarken, herauszuheben, sagen die Eigenkapitalinstrumente der Banken seien irgendwie besonders gefährlich, ich glaube, das ist unberechtigt und das wäre ein weiteres Beispiel, dass man es nicht machen sollte. Ja.
Vielen Dank, Herr Hofmann. Die nächste Frage stellt für die Fraktion Die Linke der Kollege Sessan.
Dankeschön, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Herrn Stiefmüller von Finance Watch. Ja, eben. Also meine Frage, Herr Stiefmüller, wäre, man muss ja diesen Gesetzentwurf immer noch, auch nach langen Jahren, vor dem Hintergrund der großen Finanzmarktkrise 2007, 2008 betrachten. Und da haben wir ja, diskutieren wir ja heute über die Frage dieses Too Big to Fail. Und mich würde interessieren, wie aus Ihrer Sicht dieses Problem im Rahmen dieses Gesetzentwurfs gelöst wird. Und wahrscheinlich kommen Sie dann ja ohnehin nochmal auf die verschiedenen neuen Kennziffern oder Kapital- und Liquiditätsanforderungen zu sprechen. Da würde mich dann interessieren, ob Sie da noch Veränderungs- oder Verbesserungsbedarf gegenüber dem Gesetzentwurf sehen.
Vielen Dank. Die Frage richtet sich an Herrn Stiefmüller, Finance Watch. Herr Stiefmüller, Sie hätten das Wort. Ich sehe ihn nämlich nicht mehr. Herr Stiefmüller? Wollen wir die Frage mal nach hinten stellen, bis wir ihn wieder finden, und machen mit der Frau Kollegin Paus weiter, die jetzt hoffentlich nicht den Herrn Stiefmüller fragen will, die auch den Herrn Stiefmüller fragen will? Dann machen wir das doch so. Wir starten die Uhr nochmal und geben Ihnen dann dafür 3:26 bei der zweiten Frage.
Ja, meine zweite Frage ging an Herrn Rechtsanwalt Peter Mattil, der jetzt auch online zugeschaltet sein sollte.
Den sehe ich.
Okay, das ist sehr schön. Herr Rechtsanwalt, könnten Sie noch mal was aus verbraucherschutzrechtlicher Sicht zu der schon angesprochenen neu eingeführten Mindeststückelung bei nachrangigen Verbindlichkeiten sagen, also diese 50.000 Euro? Und ob Sie eben auch aus Verbraucherschutzgesichtspunkten noch weiteren Bedarf sehen, dass bestimmte für Kleinanleger riskante Assets möglicherweise gar nicht erst in deren Depots gelangen sollten.
Die Frage richtet sich an Herrn Mattil, der jetzt das Wort hat.
Und vielen Dank für die Frage. Zunächst mal geht es bei diesen nachrangigen Anleihen nicht nur um die Stückelung, um Privatanleger zu schützen, sondern für mich auch vorrangig um den grundsätzlichen Aspekt, ob ein Nachrang überhaupt, Entschuldigung, ich finde Nachrangprodukte generell eigentlich eine Zumutung für Privatanleger. Sie müssen sich vorstellen, in einer Insolvenz bekommt der Nachranggläubiger, ob das jetzt Wertpapiere oder Vermögensanlagen sind, nichts, also eigentlich nur, wenn alle anderen vorher alles bekommen haben. In der Praxis sehen Sie kein Geld als Nachranggläubiger. Auch bei einer Liquidation und sogar, habe ich erlebt, kann ein Emittent die Zahlung verweigern, auch wenn keine Insolvenz vorliegt oder eine Krise. Da habe ich gesehen, in Klauseln, da steht drin, es gibt, wir zahlen nicht, weil das unsere Liquidität belasten könnte. Das sind willkürliche Klauseln und davor muss man auch schützen, vor Nachrangprodukten überhaupt. Die sind für mich doppelt oder eher zehnfach riskant und meine ich für Privatanleger nicht geeignet. Die können ja Anleihen kaufen, da ist nichts gegen einzuwenden, aber nicht mit Nachrang. Das ist einfach kein Produkt für einen Privatanleger. Wenn aber doch, meine ich, ist die Schwelle von 50.000 Euro zu gering angesetzt. Schauen Sie sich mal Beispiel P&R-Container an. Das war ja ein großer Skandal mit diesen vielen tausend Kleinanlegern. Und da liegt der durchschnittliche Anlagebetrag schon bei 60.000 Euro. Also ich meine, um hier eher so ein bisschen die professionellen oder die erfahrenen Leute anzusprechen, sollte man die Stückelung dann eher schon auf 200.000 Euro ansetzen. 50.000 Euro ist ein Kleinanleger ohne Erfahrung für mich. Generell gesprochen sind für mich Produkte, ich nenne es mal mit einem Willkürelement, suspekt. Das haben wir oft bei Zertifikaten. Dort habe ich Klauseln gesehen. Ein Beispiel, eine Bank hatte die Rückzahlung einer 100-Millionen-Anleihe verweigert mit der Begründung, in einer Klausel stünde, bei einer Marktstörung müssen wir nicht bezahlen. Und diese Marktstörung entpuppte sich als da hatte irgendein Manager irgendeines Fonds gekündigt. Mehr war da nicht passiert. Also das war nicht etwa die Finanzkrise, eigentlich eine Kleinigkeit. Läppisch genügte für eine sogenannte Marktstörung in der Klausel und die Bank, also der Emittent, hat diese Anleihen einfach nicht zurückbezahlt. Das sind für mich Willkürklauseln, die für den Anleger nicht kontrollierbar sind, nicht nachrechenbar sind und die, meine ich, müssen dringend auf den Prüfstand, weil das einfach zu einseitig ist, zu willkürlich und der Privatanleger hier oft leer ausgeht. Also zusammengefasst meine ich, nachrangige Produkte im Wertpapier- und im Vermögensanlagenbereich sind für Privatanleger nicht geeignet und sollten meiner Meinung nach auch nicht einmal erlaubt sein. Sie dürfen, wie gesagt, alle Produkte kaufen, aber nicht mit einer Nachrangklausel. Wenn wir eine Stückelung zum Schutze einführen, sollte diese wesentlich höher angesetzt werden als bei 50.000 Euro. Oh, danke, ich habe noch ein bisschen Zeit, aber das war es eigentlich schon. Danke.
Vielen Dank, Herr Mattel. Die 20 Sekunden nehme ich jetzt. Vielen Dank, Herr Kollege Cézanne.
Der nächste Geschenk.
Wir machen weiter mit, immer noch nicht, Frau Kollegin Paus. Wir haben noch nicht, doch, er ist, Herr Stiefmüller, sind Sie da? Nein. Dann machen wir erst mit Herrn Binding weiter, Frau Paus. Herr Binding stellt die nächste Frage für die SPD-Fraktion.
Ich hätte eine Frage an die Bundesbank, Herrn Würmeling. Und zwar beziehe ich mich auf die Eigenmittelempfehlung und das Stichwort hartes Eigenkapital. Die Frage, welche Gründe sprechen dafür, diese Empfehlung mit hartem Eigenkapital vorzunehmen? Und auch die Frage, ob sich gegenüber den gegenwärtigen Verhältnissen da viel ändert. Es gibt ja dann eine institutsindividuelle Eigenmittelempfehlung durch die nationale Aufsichtsbehörde. Frage, ändert sich da jetzt Wesentliches für die Bank, für die Möglichkeiten, Kredite auszureichen und so weiter? Beschränken diese Regeln das Geschäftsmodell der Banken?
Vielen Dank, Herr Binding. Die Frage richtet sich an Professor Würmeling, Deutsche Bundesbank.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben ja die Argumentation der deutschen Kreditwirtschaft dazu gehört. Es ist in der Tat so, dass es gängige Praxis ist, dass eben auch die Eigenmittelempfehlung mit hartem Kernkapital zu unterlegen ist. Und es gibt auch entsprechende Leitlinien von der European Banking Authority, die das vorgeben. Das ist die formale Seite. Es gibt aber auch eine inhaltliche Seite. Und die hängt damit zusammen, dass die Eigenmittelempfehlung ein Puffer ist. Und gerade im Moment ist es so, dass wir als europäische Bankenaufsicht, aber auch nationale Bankenaufsicht mit der BaFin zusammen den Banken gestattet haben, diesen Puffer zu nutzen. Das heißt, es muss dieser Puffer nicht in vollem Umfang vorgehalten werden, damit die Kreditvergabefähigkeit der Banken weiter erhalten bleibt. Jetzt ist es aber so, dass Sie in diesen Puffer natürlich nur dann reinschneiden können, ja, wenn dieses Kapital auch zur Verfügung steht. Und das ist bei Eigenkapital in vollem Umfang zu jedem Zeitpunkt der Fall. Bei den anderen Instrumenten, insbesondere AT1-Instrumenten und T2-Instrumenten, ist es aber so, dass diese Mittel gar nicht ohne weiteres zur Verfügung stehen, sondern Mittel sind, die von den jeweiligen Käufern von diesen Produkten abgerufen werden können. Aber auch nicht unbeschränkt und willkürlich, sondern es sind bestimmte Voraussetzungen in den Anlagebestimmungen vorgesehen, die es ermöglichen, dieses Kapital abzurufen. Das ist bei den AT1-Instrumenten zu einem Zeitpunkt, wo die harten Eigenkapitalanforderungen zu einem bestimmten Zeitpunkt unterschritten werden. Und das ist bei den T2-Instrumenten erst, wenn das Institut abgewickelt wird. Das heißt, diese Abrufmöglichkeit, die besteht überhaupt nicht in der Situation, wo diese Puffer genutzt werden müssen. Und deswegen halten wir das auch für eine sinnvolle Regelung.
Vielen Dank, Herr Professor Würmeling. Aber natürlich, wir haben noch 2 Minuten, Herr Binding.
Ja, bisher hat ja die Aufsicht gewisse Spielräume, mit den 340F-Reserven umzugehen, in stillen Reserven. Und wenn die jetzt in 340G umgewandelt werden, wenn das der Fall ist, vermindert sich dann die Möglichkeit des Instituts, Kredite zu begeben?
Nein, es ist zunächst ja so, dass die 340F-Vorsorgereserven nicht mehr, Klammer auf, zum Eigenkapital gehören. Das heißt, diese Mittel können nicht verwendet werden, um Eigenkapitalanforderungen für die Kreditvergabe zu erfüllen. Aber es ist den Instituten ja jederzeit möglich, und davon wird ja auch umfassend Gebrauch gemacht, diese Reserven in offenen Reserven umzuwandeln, sodass diese gelten aber dann als volles Eigenkapital. Im Hinblick, Herr Binding, auf die Frage der Eigenmittelempfehlungen ist es also so, dass die Banken jederzeit die Möglichkeit haben, diese 340F-Reserven als Eigenkapital auszuweisen, indem sie sie zu 340G-Reserven machen. Es hat sich auch eine flexible aufsichtliche Praxis entwickelt, dass wenn eine vorübergehende Unterschreitung von diesen Eigenmittelempfehlungen gegeben ist, dass man dann für einen Übergangszeitraum auch die Möglichkeit einräumt, diese Eigenmittelempfehlung mit den 340F-Vorsorgereserven zu unterlegen. Allerdings nicht dauerhaft. Nur diese vorübergehende Tolerierung, die ist wichtig, um insbesondere in Zeiten von Volatilität genau das zu erhalten, was Ihnen wichtig ist, nämlich die Kreditvergabefähigkeit.
Vielen Dank. Das nach dauerhaft hätte ich auch noch gefragt, ob es dauerhaft möglich ist. Vielen Dank für die Antwort.
Vielen Dank für die 20 Sekunden. Herr Stiefmüller, ich höre, Sie hören uns jetzt.
Ja, ich kann Sie jetzt hören. Hören Sie mich auch?
Wir Sie auch. Dann darf jetzt die nächste Frage stellen, die Frau Kollegin Paus, Bündnis 90 Die Grünen.
Hallo, Herr Stiefmüller. Schön, dass das jetzt klappt. Meine Frage an Sie lautet, sind die im Gesetz vorgeschlagenen Maßnahmen Ihrer Einschätzung nach geeignet und ausreichend, um die beiden Hauptziele des Gesetzes, nämlich die Risikoreduzierung und die Stärkung der Proportionalität im Bankensektor, tatsächlich zu erfüllen? Oder welche zusätzlichen Maßnahmen schlagen Sie vor, um diese Ziele zu erfüllen? Und wo sehen Sie weiter Schwachstellen?
Herr Stiefmüller, Finance Watch. Herr Stiefmüller, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Gut, zunächst ist es wichtig, hier den Rahmen zunächst mal sich ins Bewusstsein zu rufen. Das Risikoreduzierungsgesetz setzt im Prinzip die europarechtlichen Vorgaben um, die zum Teil ja bereits durch die CRR2, also durch die Verordnung direkt wirksam geworden sind. Das heißt also, im Risikoreduzierungsgesetz sind im Wesentlichen die umsetzungsbedürftigen Richtlinien, nämlich die CRD5 und die BRD2 erfasst. Wenn wir auf dieses Bankenpaket schauen, dann muss man sagen, dieses Bankenpaket, das ja im Prinzip auf dem Basel III Abschluss des Basler Ausschusses fußt, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber um auf die Frage zu kommen, es ist kein Endpunkt, es ist ein Durchgangspunkt. Das Risikoreduzierungsgesetz und das Bankenpaket versucht im Wesentlichen ja die Lehren aus der Finanzkrise von 2008 zu ziehen. Diese Finanzkrise hat uns vor Augen geführt, dass zum einen Verluste bei Banken auftreten können, die in der Höhe von 2-4% der ungewichteten Aktiva, in Einzelfällen sogar bis zu 10% der ungewichteten Aktiva betragen können. Diese Herausforderung musste man sich im Rahmen des Basel-Prozesses stellen. In der Lehre beziehungsweise auch von verschiedenen Praktikern geforderte Anpassung der Eigenkapitalerfordernisse diese entstandenen Verluste in Gänze mit Eigenkapital abzudecken, sind im Basler Prozess nicht aufgenommen worden. Stattdessen hat man sich, wie schon von Frau Professor Schäfer erwähnt, für den Prozess der Sanierung und Abwicklung entschieden und der Gläubigerbeteiligung. Diese Entscheidung, diese Grundsatzentscheidung ist eine, die per se wieder Probleme aufwirft, die im Prinzip also die Fragestellung oder die Aufgabenstellung nach der Finanzkrise nicht vollständig löst und die demzufolge auch eben durch das Risikoreduktionsgesetz nicht vollständig gelöst werden kann. Die Vorgaben von Basel III, die hier im Bankenpaket und damit eben auch in der Umsetzung durch die Bundesregierung vorgegeben sind, sehen vor eine risikoneutrale Verschuldungsquote von mindestens 3%. Der ungewichteten Aktiver mit verschiedenen Aufschlägen von den sogenannten Puffern für systemrelevante Institute von 1,5% und mehreren. Das Paket sieht auch den sogenannten MREL, also die umwandlungsfähigen, berücksichtigungsfähigen Verpflichtungen von 6,75% maximal vor. Das ist natürlich, wenn man sich die historischen Verluste ansieht, wenig und lässt ein erhebliches Restrisiko für die öffentliche Hand offen. Außerdem ist dieser Weg über die Gläubigerbeteiligung verbunden mit der Prämisse, dass die Banken, die diesem Sanierungs- und Abwicklungsverfahren unterliegen, auch abwicklungsfähig sind. Dazu ist erforderlich, dass sie zum einen eben die notwendigen Mittel verfügen und zum anderen auch strukturell abwicklungsfähig sind. Die Präzedenzfälle, die wir gesehen haben, in den vergangenen Jahren, es gab 5 Fälle in Italien, in Spanien und auch in Deutschland. Und diese Präzedenzfälle haben uns an und für sich nicht positiv gestimmt. Nur in einem Fall, nämlich bei Banco Popular, wurde das Regelwerk auch wirklich umgesetzt. Aus unserer Perspektive daher ganz wichtig, weiterhin die Eigenkapitalerfordernisse zu stärken und insbesondere auch die zusätzlichen Kapitalkomponenten, wie zum Beispiel das Pillar 2 Kapital, das mit
Herr Stiefmüller, Sie müssten zum Ende kommen.
Vielen Dank. Was die Proportionalität angeht, möchte ich gerne später noch dazu Stellung nehmen.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Dr. De Brugge.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte das Thema auf die Förderbanken lenken und meine Fragen richten sich an die deutsche Kreditwirtschaft, an Herrn Hoffmann und an die Bundesbank, Herrn Würmeling. Mich interessiert Ihre Einschätzung zur geplanten Änderung des Aufsichtsregimes für Förderbanken. Herr Hoffmann, vielleicht können Sie erläutern, wie zu begründen ist, die darüber hinausgehenden Forderungen der Förderbanken nicht mehr eingestuft zu werden als bedeutende oder systemrelevante Institute, ausgenommen zu werden bei der Institutsvergütungsverordnung oder auch bei den Offenlegungspflichten. Und vielleicht können Sie dann, Herr Würmeling, sich möglicherweise anders positionieren.
Vielen Dank, Herr Dr. De Brugge. Die Frage richtet sich an Herrn Hoffmann, Deutsche Kreditwirtschaft, zunächst.
Also wir halten diese Schritte für sehr nachvollziehbar und gut begründet. Die Förderbanken genauso zu überwachen wie ein großes privates Institut, wie die Deutsche Bank, wie die Commerzbank, wie die DZ Bank, das war aus unserer Sicht von Anfang an nicht sachgerecht. Und zwar deshalb, weil natürlich der Staat mit diesen Förderbanken auch bestimmte Ziele erreichen will. Das heißt, wir haben möglicherweise Konfliktfelder zwischen den staatlichen Zielen und dann auch der Bankenaufsicht. Und zudem, diese Förderbanken haben ja, ich denke, vollständig weiterhin die Anstaltslast und die Gewährträgerhaftung des Staates. Es sind keine Landesbanken, sind Förderinstitute. Von daher denke ich, das ist die richtige Richtung, in die man gehen sollte. Und wir halten diesen Schritt für nachvollziehbar und gut begründet.
Vielen Dank. Der zweite Teil der Frage geht an die Deutsche Bundesbank. Professor Würmeling.
Ja, vielen Dank. In der Tat sehen wir weiterhin die Notwendigkeit, die Förderbanken einem vergleichbaren aufsichtlichen Niveau zu unterwerfen wie andere Banken. Man soll ja nicht die Vorstellung haben, dass die Förderbanken nur ein marginaler Teil irgendwie des deutschen Bankensystems sind. Die 14 Förderbanken machen ungefähr, wenn man die Bilanz in Betracht betrachtet, ein Zehntel des deutschen Bankensystems aus, allerdings die KfW eingeschlossen. Eine Bilanzsumme von etwa 1 Billion Euro. Und das Geschäft der Förderbanken ist eben keineswegs risikofrei. Denn es handelt sich ja hier bis auf bestimmte kleinere Förderbanken keineswegs nur um die Durchleitung von staatlichen Fördermitteln, sondern es sind zum Teil sehr große und erhebliche Aktivitäten an den Kapitalmärkten, die von den Förderbanken ausgeführt werden, und zwar mit klarer Gewinnerzielungsabsicht. Und insofern sind sie den Wettbewerbern in diesem Bereich auch vergleichbar und sollten auch entsprechend beaufsichtigt werden. Außerdem, und das sehen wir jetzt nun gerade in der Corona-Pandemie, übernehmen die Förderbanken Risiken, die eigentlich die Risikotragfähigkeit von privaten Geschäftsbanken unterscheiden. Das heißt, es sind Risikoklassen dabei, die weit über das hinausgehen, was wir in anderen Bereichen sehen. Und schließlich ist es so, dass die Förderbanken sehr aktiv an den internationalen Kapitalmärkten sind, wo sie sich ja refinanzieren und dort zum Teil auch in Fremdwährungen unterwegs sind. Und deswegen halten wir es gerechtfertigt, das volle Regime des KfW, des KWG auch die Förderbanken, auch auf die Förderbanken anzuwenden. Und es ist zwar der Verweis von Herrn Hofmann ist natürlich korrekt, dass hier staatliche Garantien dahinter stehen. Aber wenn wir uns mal vorstellen, dass eine solche Förderbank auf einmal in Schieflage geräte oder ausfiele, dann ist das eben kein Vorgang, der einfach nur abgetan wird, sondern es führt natürlich zu Störungen in der Funktionalität des Finanzsystems. Es muss gegebenenfalls die Garantie in Anspruch genommen werden. Gibt es Rechtsstreitigkeiten? Es muss gegebenenfalls abgewickelt werden, die Portfolien übertragen werden und so weiter. Und insofern ist es schon richtig, dass die Bankenaufsicht darauf achtet, dass die Förderbanken genauso stabil sind wie andere Banken. Wir sehen allerdings, das will ich hier auch sagen, in der Aufsichtspraxis, dass wir mit den Förderbanken sehr gut zurechtkommen, sind im Großen und Ganzen unauffällig, haben gute Kapitalausstattung, erfüllen die im Wesentlichen die aufsichtlichen Anforderungen. Was die Einstufung als systemisch relevant angeht, halten wir das für sinnvoll, dass man sich auch ein Bild davon macht, wie bedeutend bestimmte Förderbanken sind. Auch die Folgen, die daran geknüpft werden, sind aus unserer Sicht gerechtfertigt. Und auch Vergütungsregeln sollten auch aus Gründen des Level Playing Fields auf Förderbanken angewendet werden. Was die Offenlegungsvorschriften angeht, sehen wir es allerdings auch so, dass wahrscheinlich Käufer von Anleihen von Förderbanken sich diese 70 Seiten Offenlegungsbericht gar nicht anschauen, weil sie sagen, es haftet ja eh der Staat. Insofern würden wir in der Tat es auch als gerecht, als vertretbar ansehen, die Förderbank von dieser Pflicht auszunehmen.
Vielen Dank, Professor Wimmerling. Die nächste Frage stellt für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Müller.
Die Frage geht an die BaFin. Einmal zum Thema Proportionalität im Zusammenhang mit der Eigenmittelzielkennziffer. Können Sie sich das vorstellen, Herr Rügele, wenn wir uns die Eigenkapitalhinterlegung bei den regionalen Banken vorstellen und einen Proportionalitätsgedanken darunter ziehen, dass eine geringere oder mit Ergänzungskapital weniger ausgelastete kleine Bank diese harte Eigenmittelzielkennziffer zukünftig nicht mehr erwirtschaften kann? Also wäre es da möglich, beispielsweise zu sagen, um Proportionalitätsgedanken, kleinere Banken müssten die Eigenmittelzielkennziffer nicht so hinterlegen, wie sie jetzt vorgesehen ist im Gesetz. Und das zweite Thema ist das Thema Einlagensicherung. Vielleicht können Sie seitens der BaFin noch mal eine Replik nehmen auf das, was durch die Einlagensicherung geäußert wurde.
Die Frage richtet sich an Herrn Röseler von der BaFin, der uns per Telefon zugeschaltet ist. Ich höre Sie auch, Herr Röseler, Sie haben das Wort.
Wunderbar. Vielen Dank und sorry, dass es nur per Telefon ist, aber Video hat zwischen unseren beiden Häusern jetzt eben nicht geklappt, deswegen nur per Telefon. Und vielen Dank für die Frage. Wir gehen da durchaus proportional vor, Herr Müller. Wir erlauben ja den Banken, die Eigenmittelzielkennziffer für eine gewisse Zeit zumindest auch mit den 340F-Reserven zu erfüllen. Und wir reden hier, glaube ich, auch mehr über ein symbolisches Problem, denn wir haben letztes Jahr ganze 60 Institute von rund 1400, ganze 60 Institute gehabt, die die Eigenmittelzielkennziffer nicht erfüllen konnten. Und 18 davon haben die Eigenmittelzielkennziffer dann durch 340F-Reserven erfüllt. Also wir reden hier nicht über ein gravierendes Problem. Ich würde jetzt auch keine spezielle Ausnahme für kleinere Institute sehen wollen, denn die Eigenmittelzielkennziffer dient ja dazu, künftig mögliche Risiken abzufedern. Und davon sind kleine Institute nun mal genauso betroffen wie große. Zur Einlagensicherung. Ich habe die Ausführung des Vertreters der öffentlichen Banken gehört. Die Einlagensicherung ist ja auch sowas wie eine Versicherung. Und eine Versicherung, bei der es ganze 5 Versicherte gibt. Und von den 5 Versicherten zahlt einer 98% der Versicherungsbeiträge. Das ist kein funktionierendes Versicherungssystem mehr. Deswegen, wir sehen hier Handlungsbedarf. Die Grundgesamtheit der Institute, die in der IDÜ drin sind, ist einfach zu gering. Da ist Handlungsbedarf. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir haben noch 2 Minuten, Herr Müller.
Zweite Frage an die deutsche Kreditwirtschaft. Vorab die Frage, ist der Herr Dr. Allerkamp mit dabei von der Investitionsbank Berlin?
Ja, das ist der Fall.
Das wäre sehr schön, weil dann würde ich nämlich mit der Bitte und Erlaubnis von Herrn Hoffmann das dann weitergeben an ihn. Herr Dr. Allerkamp, könnten Sie bitte aus der Praxis uns erzählen beim Thema Förderbanken, was die vorgesehenen Änderungen beim Thema Organkredite, Institutsvergütungsverordnung und zukünftiger Aufsicht bei Ihnen im Haus bedeuten würden?
Die Frage geht an Herrn Dr. Allerkamp, Deutsche Kreditwirtschaft.
Ja, das übernehme ich sehr gerne. Ich spreche für die IBB, die Investitionsbank Berlin, hier in Berlin und heute für die deutschen Förderbanken. Und in der Tat sind wir im Prinzip mit dem Risikoreduzierung grundsätzlich einverstanden, mit Ausnahme von 4 Punkten, die ich gerne adressieren möchte, die eben aus der spezifischen Natur der deutschen Förderbanken erwachsen. Der europäische Gesetzgeber ja deutschen Förderbanken, die Förderbanken ausgenommen von der CRD, und durch das Risikoreduzierungsgesetz besteht nun die Gefahr, dass das teilweise konterkariert wird, und dieses in 4 Punkten. Der erste Punkt ist, wir finden die Einstufung als bedeutendes oder System entsprechend unpassend. Wir glauben nicht, dass Förderbanken wackeln können. Das können sie schon aufgrund des staatlichen Haftungshintergrundes nicht. Damit können sie nicht das gesamte Bankensystem in Gefahr bringen. Und insbesondere die letzte Bankenkrise 2008-2009 hat ja gezeigt, dass gerade die Förderbanken stabilisierend gewirkt haben und eigentlich die anderen durch Liquiditätsunterstützung mit gerettet haben. Der zweite Punkt ist die Anwendung der IVV. Die halten wir für unpassend für Förderbanken. Ich kann es verstehen, eine gute Regelung für Geschäftsbanken ist, insbesondere für solche, bei denen boniabhängig vergütete Aktienhändler oder Derivatehändler davor gewarnt werden sollen, kritische Geschäfte zu machen. Solche gibt es nicht bei den Förderbanken. Solche Tätigkeiten haben wir nicht. Und insbesondere werden die meisten Mitarbeiter aller deutschen Förderbanken längst nach Fixvergütung bezahlt. Also es gibt praktisch gar keine Anreize durch Vergütungsraum. Der dritte sind die Offenlegungslöchten
Sie müssten trotzdem zum Schluss kommen. Rot heißt, wir sind über der Zeit und es ist ein Minus davor.
Okay, also der letzte Punkt, der vorletzte Punkt sind die Offenlegungspflichten nach der Säule 2. Die Förderbanken haben keine Eigenkapitalinvestoren, sie haben Träger, die sie bestens kennen, und die Kapitalinvestoren, die schauen ausschließlich auf die staatlichen Haftungsmechanismen, da ich aus vielen Gesprächen mit Investoren bestätigen. Und der letzte Punkt...
Nee, den machen wir jetzt nicht mehr. Meine Geduld hat auch ein Ende, Herr Dr. Allerkamp. Wir machen weiter. Wir machen jetzt weiter mit die nächste Frage stellt für die AfD-Fraktion Herr Brandner.
Ja, danke schön. Es geht mir um unseren Gesetzentwurf zur Änderung des Kreditwesengesetzes. Da habe ich 3 Fragen. Eine an Frau Dr. Schäfer und 2 an die Bundesbank. An die Bundesbank zunächst mal. würde mich interessieren, welche Möglichkeiten die Bundesbank sieht, Sparkassen oder überhaupt Kreditinstitute dazu zu bewegen, ihre Filialen im ländlichen Raum nicht mehr zu schließen, sondern möglicherweise dort Filialen zu eröffnen und überhaupt Dienstleistungen zu erbringen und Bargeld vorzuhalten. Die zweite Frage an die Bundesbank ist eine Einschätzungsfrage, und zwar danach, ob Sie der Auffassung sind, dass die flächendeckende Versorgung der Bürger mit Sparkassendienstleistungen oder Bankdienstleistungen als ein Teil der Daseinsvorsorge anzusehen ist und die der Staat dann letztendlich irgendwie garantieren muss. Und die dritte Frage an Frau Dr. Schäfer. Zunächst mal, ob Ihnen was bekannt ist in anderen Staaten in Europa oder auf der Welt, dass da Sparkassen, Banken animiert werden, im ländlichen Raum Filialen zu öffnen oder Filialen zumindest nicht zu schließen und Dienstleistungen bereitzuhalten. Dankeschön.
Vielen Dank. Die Frage richtet sich zunächst an die Bundesbank, Professor Wömmeling.
Ja, vielen Dank. Die Zuweisung von Aufgaben an öffentlich-rechtliche Einrichtungen wie die Sparkassen, auch Aufgaben der Daseinsvorsorge, ist letztlich Angelegenheit des Gesetzgebers. Es entzieht sich im Grunde einer aufsichtlichen Beurteilung, seine politische Abwägung, ob man solche Zuweisungen für erforderlich hält, ob man Marktversagen sieht und deswegen die Notwendigkeit sieht. Lassen Sie mich aber trotzdem sagen, die Aufsicht ist natürlich wettbewerbsneutral. Sie beschaut jedes Kreditinstitut ganz unabhängig von ihrem Eigentümer und von ihrem Geschäftsmodell an. Und wir sehen natürlich, wenn wir die Niedrigzinsphase anschauen, wenn wir die Kostenbelastung durch Investitionen anschauen, wenn wir den hohen Wettbewerb anschauen, die niedrigen Margen und jetzt auch noch Belastung womöglich durch Kreditausfälle, dass schlicht und einfach die Geschäftsmodelle von bestimmten Instituten es nicht mehr ermöglichen, mit den Erträgen die Kosten zu erwirtschaften. Und deswegen sehen wir es als Aufgabe des Managements von Banken an, das Geschäftsmodell dann eben so auszurichten, dass am Ende das Institut profitabel ist, um auch Eigenkapital zu bilden. Und hierzu treffen die Banken im deutschen Bankenmarkt in der gesamten Breite im Moment sehr robuste und entschlossene und zum Teil sehr schmerzhafte Maßnahmen. Das betrifft insbesondere die Ausdünnung des Filialnetzes, die Sie zu Recht ansprechen. Das geben ja auch die Zahlen der Bundesbank über die Bankstellenentwicklung, die wir vor einigen Monaten veröffentlicht haben, belegen ja ihre Analyse. Sie geben Negativzinsen weiter, sie erhöhen Gebühren und so weiter und so weiter. Und das machen sie natürlich nicht, weil sie ihre Kunden verprellen wollen. Sie machen das nicht, weil sie Kundengruppen nicht mehr bedienen wollen, die sich zum Beispiel im ländlichen Raum befinden, sondern das machen sie es schlicht und einfach aus der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit heraus. Und insofern muss ich Ihnen mit Bedauern sagen, dass wir als Bankaufseher natürlich, wenn eine Bank tatsächlich, wenn das Geschäftsmodell nicht mehr aufgeht, wenn die Bank nicht mehr rentabel ist, dann dringen wir auch darauf, dass entsprechende Managemententscheidungen dazu getroffen werden, dass die Bank wieder in die Gewinnzone kommt, dass Schieflagen ausgeschlossen sind, dass die Thesaurierungsfähigkeit weiter fortbesteht, um Eigenkapital zu bilden. Und inwieweit man diesen wettbewerblichen Prozess dadurch versucht aufzuhalten, zu mitigieren, die Auswirkungen davon, den Auswirkungen zu begegnen durch staatliche Maßnahmen, das ist letztlich eine politische Entscheidung.
So, und jetzt ganz sportlich noch 40 Sekunden, Frau Professor Schäfer.
Ja, ganz sportlich. Mir ist nicht bekannt, dass in anderen Ländern hier besondere Maßnahmen seitens der Politik ergriffen werden. Aber ich sehe natürlich auch, dass eine Bank in einem ländlichen Kleinzentrum durchaus eben gegen die Verödung dieses Kleinzentrums wirkt. Und das wäre dann die Aufgabe des Kreises, des Trägers, so eine Leistung quasi für das Gemeinwohl festzulegen und diese dann eben auch der Bank zu vergüten.
Vielen Dank, Professor Schäfer. Die nächste Frage stellt für die SPD-Fraktion der Kollege Binding.
Ja, ich habe noch mal eine Frage an die Frau Dr. Schäfer, und zwar bezogen auf die Mindeststückelung dieser 50.000 Euro bei nachrangigen MREL-Anleihen. Halten Sie diese Mindeststückelung, wir haben vorhin schon mal von 200.000 Euro gehört, über nachrangige Anleihen hinaus sozusagen für gerechtfertigt? Ist das eine gute Idee oder schadet das der Bank? Schadet das dem Ergänzungskapital? Richtet das Schäden an? Dann eine Frage, ob das die Finanzierungsmöglichkeiten kleiner Institute tatsächlich behindert. Und ist der Vergleich mit Aktien sinnvoll und zulässig? Wir haben ja vorhin gehört, Aktien gehen. Also, weil ich habe die Vorstellung, wir würden das jetzt vielleicht aufheben. Dann können Leute in 1.000-Euro-Stückelung kaufen. Wenn wir die Bank abwickeln wollen, wie in Italien, habe ich 500.000 Leute, die 1.000 Euro gegeben haben, die dann in dieses System geraten würden. Also dann stelle ich mir vor, dass dann doch, wie in Italien, der Steuerzahler wieder gebeten wird.
Mhm. Ja, Professor Schäfer, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich halte diese Stückelung für gerechtfertigt. Ich denke, es ist ein guter Kompromiss zwischen 200.000 und 10.000. Die Stückelung ist auch meines Erachtens mit weniger Aufwand verbunden als die zur Wahl stehende andere Alternative, wonach man eine Stückelung von 10.000 hätte und dann dann nachprüfen müsste, ob die Gläubigerbeteiligungsinstrumente im jeweiligen Portfolio die Marke von 10% nicht übersteigen. Grundsätzlich ist es so, dass einfach Kleinanleger, Privatanleger Instrumente wie Genussrechte nicht besonders gut kennen. Frühere Insolvenzen haben auch gezeigt, wie zum Beispiel bei der Procon AG, die ja zum großen Teil durch Genussrechte finanziert worden ist, dass das den Anlegern gar nicht bewusst ist, dass sie damit an Verlust beteiligt werden. Und wenn die Anleger Stückelungen von 50.000 Euro erwerben können, ist da schon eine gewisse Erfahrung zu erwarten. Es ist zu erwarten, dass dann die Risiken bekannt sind. Und das würde natürlich dann auch die Durchführbarkeit einer geordneten Gläubigerbeteiligung erhöhen. Was nun die Finanzierungsmöglichkeiten der kleineren Institute ob die dadurch beeinträchtigt werden. Da würde ich jetzt einmal noch mal auf Herrn Würmeling verweisen, der ja schon ausgeführt hat, dass das eigentlich gar kein so großes Problem ist, die Erfüllung dieser Eigenmittelanforderungen und Empfehlungen. Aber man muss auch eher fragen, was wird es denn für kleine Institute bedeuten, wenn die jetzt so ein Kernkapitalbestandteile erwerben in kleineren Stückelungen, wenn diese Kleinanleger diese gekauft hätten, die Bank würde in Schieflage geraten, die Kleinanleger wären alle beteiligt, in anderen Banken wäre das genauso. Was würde das für die kleinen Banken bedeuten? Sie würden von einem Ansturm von Kleinanlegern betroffen sein. Die kleinen Banken wären diskreditiert, der Gläubigerbeteiligungsmechanismus wäre diskreditiert und wahrscheinlich wäre er dann auch gar nicht durchführbar, weil die Öffentlichkeit in einen Aufschrei der Empörung gerät, weil Kleinanleger und deren hart erarbeitete Anlagen für die Alterssicherung eben bei der Verlustbeteiligung verschwinden würden. Also das ist, glaube ich, schon ein gutes Instrument, um Kleinanleger zu schützen, diese Stückelung. Und es ist für alle das Beste, für den Bail-in-Mechanismus ist es ohnehin gut, wenn möglichst wenig unerfahrene Kleinanleger dabei sind. Das Argument, dass es bei Aktien keine Mindeststückelung gibt, das ist kein tragendes Argument. Aktien kennen die Leute in der Regel, auch das Verlustpotenzial von Aktien, das kriegen sie schließlich jeden Tag über die Börsenentwicklung im Fernsehen präsentiert, wohingegen sie natürlich von Genussrechten in der Regel nichts gehört haben und schon gar nicht, dass sie damit wirklich, wenn sie so ein Genussrecht kaufen, dass sie dann auch am Verlust beteiligt sind.
Vielen Dank, Professor Schäfer. Die nächste Frage stellt für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Radwan.
Mikrofon. Hat es gleich vorweggenommen, die Frage.
Stecker raus.
Von mir,
danke.
Oder? Was würde es für kleine Banken bedeuten? Die Frage möchte ich gleich an die Umweltbank weitergeben. Im ersten Teil, was bedeutet es für ein Haus, wie Sie es vertreten? Und an die deutsche Kreditwirtschaft auch die Frage, aber auch die Thematik der zukünftigen Eigenbewertung der Banken für die Aufsicht, Verwaltungsräte, Aufsichtsräte. Ist das bisher gängige Praxis? Ist das eine Erweiterung? Und wie ist das eigentlich unter Compliance-Gesichtspunkten zu bewerten, wenn diejenigen, die beaufsichtigt werden, zukünftig ein Stück weit strenger drauf schauen sollen, wer sie beaufsichtigt?
Die Frage geht zunächst an die Umweltbank. Herr Koppmann, bitte.
Ja, es freut mich, dass ich jetzt mal da was sagen darf. Sie reden ja immer über kleine Banken und da bin ich ein Vertreter einer solchen. Tatsächlich haben wir etwa ein Viertel unserer Kapitalanforderungen mit solchen AT1 und T2 Anleihen abgedeckt und die sind bei unseren Privatkunden platziert. Ein Privatkunde, der bei uns so eine Anleihe kauft, hat in der Regel etwa 10.000 Euro Invest und diese Kunden nehmen diese Anleihen sehr gerne, weil sie wissen, da kann man mit überschaubarem Risiko noch einen Zins bekommen. Wir zahlen derzeit 2% Zins etwa. Und ich muss sagen, das Wort überschaubar meine ich ernst und ich finde es ein bisschen entsetzt, dass hier deutsche Banken mit P&R-Containern oder Procon gleichgesetzt werden, denn das ist wirklich eine ganz andere Liga von Unternehmen. Die Kunden, die bei uns diese Nachranganleihen kaufen, die kriegen einen Prospekt nach EU-Prospektverordnung und da steht ganz klar drin, was die Risiken sind. Und wir lassen es aber nicht nur bei diesem Prospekt, sondern wir klären natürlich auch in der Werbung ganz klar auf, was die Risiken einer solchen Anleihe sind. Also das Argument, die Leute wären zu dumm, um das zu verstehen, das kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Im Gegenteil, wir erleben sehr aufgeklärte Kunden und sehr mündige Kunden, die genau wissen, wo Risiken stecken. Und was unsere Kunden zum Beispiel nicht möchten, das sind Zertifikate. Denn das war heute schon mal auch von jemand hier erwähnt, diese Zertifikate sind oft sehr komplex. Dagegen ist eine Bankennachranganleihe sehr einfach und transparent. Also wenn das Gesetz so käme, wie hier vorgeschlagen, dann würden wir ein Viertel unserer Eigenmittel so nicht mehr aufbringen können und könnten dann natürlich auch weniger nachhaltige Vorhaben finanzieren, denn als Umweltbank ist unser Geschäftsmodell ja die Finanzierung von Windrädern, Solaranlagen oder bezahlbarem Wohnraum. Und ich finde es auch etwas komisch, wenn man sagt, die Leute, die jetzt mehr als 50.000 Euro haben, die dürfen da noch zukaufen oder zugreifen und die Kleinanleger, denen versagt man dieses Renditepotenzial. Also mein Rat wäre an den Deutschen Bundestag, mehr auf die Mündigkeit der Bürger und der Anleger zu vertrauen und auf diese Nachveredelung der EU-Richtlinie ganz klar zu verzichten.
Vielen Dank, Herr Koppmann. Der zweite Teil der Frage ging an Herrn Hofmann, Deutsche Kreditwirtschaft.
Ja, auch hier haben wir vereinbart, dass Frau Witschorek vom DSGV Stellung nimmt, wenn sie da wäre. Frau Witschorek?
Ja, hallo, ich bin da. Ich habe nur leider die Frage nicht verstanden. Ich war zwischendurch komplett raus aus der Anhörung. Könnte ich die Frage noch mal hören?
Herr Radwan wiederholt die gerne.
Es geht um die Thematik, dass zukünftig die Banken bei der Berufung von Aufsichtsorganen oder Verwaltungsräten eine entsprechende Verantwortung bekommen unter Compliance-Gesichtspunkten, dass zukünftig die beaufsichtigt werden, die Aufseher ein Stück weit bewerten, aber darüber hinaus ja auch die Frage, inwieweit hier geltende Praxis bereits durch das Gesetz dann abgebildet wird.
Vielen Dank. Dazu möchte ich zunächst kurz darstellen, welche Änderung eigentlich beabsichtigt ist. Bisher wird die Eignung von neuen Aufsichtsorganmitgliedern durch die Aufsichtsbehörde überprüft. Hierzu leitet das Institut die Unterlagen und die Angaben einfach an die BaFin weiter und die BaFin befindet dann über die Eignung des Mitgliedes.
Also vielleicht darf ich die Frage beantworten dann. Also die geplante Eignungsbewertung geht über die CRD 5 deutlich hinaus. Und wir sehen sie kritisch. Also wenn es um Vorstände geht, dann hat man natürlich typischerweise eine Eignungsbewertung. Aber denken Sie an Aufsichtsräte. Wer soll diese Eignungsbewertung für Aufsichtsräte durchführen? Das wirklich einer Bank vorzugeben? Unter Governance-Gesichtspunkten gibt es eigentlich überhaupt kein Organ, das dem Aufsichtsrat die Eignung bescheinigen soll. Und im öffentlich-rechtlichen Bereich, und das war ja der Grund, warum wir die Kollegin hier gefragt haben, ist es natürlich so, dass die Bank teilweise überhaupt keinen Einfluss hat hinsichtlich der Bestellung von Verwaltungsräten. Und wenn sie keinen Einfluss hat, dann kann sie auch natürlich die Eignung nicht sicherstellen.
Vielen Dank, Herr Hofmann. Die nächste Frage stellt für die FDP-Fraktion der Kollege Herrmann.
Ja, vielen Dank auch nochmal an die deutsche Kreditwirtschaft. Thema Organkredite ist bislang so ein bisschen am Rande gestreift worden, aber ist einer Ihrer Hauptkritikpunkte, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die Erweiterung der Regelung zum Organkredit. Wieso halten Sie die vorgeschlagenen Änderungen für problematisch?
Ja, vielen Dank. Für
die Frage richtet sich ganz kurz an die deutsche Kreditwirtschaft, Herrn Hoffmann.
Ja. Vielen Dank. Ich führe das gerne nochmal aus. Es gibt zwei Erweiterungen. Das eine ist die Erweiterung auf volljährige Kinder und Eltern. Und die andere Erweiterung ist die auf alle Geschäfte. Und ich denke, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, und wir haben eine Untersuchung gemacht, dass die Anzeigen für Organkredite ungefähr das 20- bis 40-fache des jetzigen Niveaus erreichen würden. Das ist ein administrativer Effekt, den man da sehen muss. Wir sehen aber auch große Probleme in der praktischen Durchführbarkeit. Es geht ja nicht nur um natürliche Personen. Nehmen Sie ein Beispiel, ein volljähriges Kind, ein volljähriger Sohn, eine Tochter führt ein Unternehmen. Dieses Unternehmen hätte eine Geschäftsbeziehung mit der Bank. Dann wird das plötzlich ein Organkredit. Also das in der Praxis umzusetzen in dem deutschen Regelwerk ist extrem schwierig, weil wir natürlich anders als teilweise im internationalen Bereich nicht sagen, naja, Organgeschäfte, die müssen einer besonderen Aufmerksamkeit unterliegen, sondern wir machen eine besondere Identifikation, eine Bewertung, eine Protokollierung, natürlich auch eine Beschlussfassung. Also das gesamte Verfahren, was wir für Organkredite haben, würde dann auf alles ausgeweitet und das 20-fach. Und teilweise, glaube ich, ist das auch gar nicht umsetzbar. Stellen Sie sich vor, es gibt einen Streit zwischen Eltern und den Nachkommen. Wie wollen Sie das in der Praxis umsetzen? Ja, Sie können nicht verpflichtet werden, solche Dinge zu melden. Und es ist auch letztlich ein Entblößen, hätte ich fast gesagt, dieser Personen vor dem Aufsichtsrat, vor der Geschäftsleitung, vor dem Vorstandsstab, quasi über alle Beziehungen hinweg. Und es bezieht sich zum Beispiel auch auf Wertpapiergeschäfte. Wenn man sich das jetzt vorstellt, dass vor jedem Wertpapierkauf ein Beschluss gefasst werden muss über einen Organkredit, ich glaube, das stößt sehr, sehr schnell an Grenzen. Und ich hätte auch Bedenken datenschutzrechtlicher Art. Ja, ob diese Informationen ohne weiteres so weitergegeben werden sollten, ist aus meiner Sicht zumindest zweifelhaft. Von daher, diese Erweiterung auf alle Geschäfte und auf Eltern und volljährige Kinder, die lehnen wir klar ab.
Vielen Dank. Herr Herrmann?
Ja, da habe ich noch 2 Minuten. Dann will ich eine etwas allgemeinere Frage auch nochmal an die deutsche Kreditwirtschaft richten. Kernaufgabe der Kreditwirtschaft ist es ja, die Wirtschaft mit Krediten zu versorgen. Und wir halten es deshalb für sehr wichtig, dass europäische Vorgaben auch nur 1:1 umgesetzt werden. Stichwort Goldplating. Stimmen Sie dem zu? Und wie erleben Sie das in der Praxis bei diesem Gesetz und vielleicht auch bei anderen Gesetzen?
Wir stimmen Ihnen zu. Und zwar ist es natürlich auch so, wir sprechen ja viel über Bankenunion, über einen einheitlichen Markt. Macht es wirklich Sinn, über die europäischen Vorgaben hinaus national zu sagen, wir wissen es aber besser? Also diese Goldränderung, das Goldplating tatsächlich national umzusetzen, passt meines Erachtens nicht gut in den gemeinsamen Markt. So besonders sind unsere Verhältnisse nicht, dass man das machen müsste. Und natürlich gehen damit auch Wettbewerbsnachteile einher. Ich meine, man kann das nicht einfach wegdiskutieren und sagen, wir sind jetzt hier in verschiedenen Bereichen strenger und das ist völlig irrelevant für die Kreditversorgung. Ich glaube, das kann es nicht sein. Und von daher würde ich Ihnen voll zustimmen, wenn die Kreditwirtschaft ihre Aufgabe gut erfüllen soll, wieso reichen dann nicht europäische Regelungen aus? Und in diesem Gesetzeswerk sind verschiedene Punkte, die ich schon genannt habe, die deutlich über die europäischen Regelungen hinausgehen. Ja.
Wir hätten noch 45 Sekunden. Vielen Dank. Bevor ich den Kollegen Cézanne aufrufe, Herr Stiefmüller, können Sie mich hören?
Ja, ich kann Sie gut hören.
Sehr schön, dann kriegen Sie jetzt wahrscheinlich, gehe ich davon aus, eine Frage des Kollegen Cézanne. Herr Cézanne für die Linke.
Dankeschön, Frau Vorsitzende. Herr Stiefmüller, ich habe das in der letzten Runde schon mal angefangen. Sie selbst haben ja den Bezug zu den Erfahrungen der Finanzmarktkrise 2007, 2008 gezogen. Inwiefern sehen Sie die nach wie vor in der Diskussion befindliche Problematik der Institute, die too big to fail sind, in diesem Gesetzentwurf sinnvoll geregelt? Also wie müsste unter Umständen bei systemrelevanten Kreditinstituten hier noch nachgearbeitet werden? Und wahrscheinlich kommen Sie ja dann auf die Kennzahlen, also Leverage Ratio, Verlustpuffer zur besseren Abwicklungsfähigkeit oder auch die mittelfristige Liquiditätskennziffer. Wo sehen Sie da unter Umständen noch Regelungsbedarf?
Die Frage richtet sich an Herrn Stiefmüller, Finance Watch. Herr Stiefmüller, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Also wie bereits angesprochen, die Frage des Too Big to Fail ist im Prinzip mit diesem Regelwerk zum jetzigen Zeitpunkt unseres Erachtens nicht gelöst. Man muss also eben der Fairness halber auch sagen, die Vorgaben, die sind, die kommen aus dem Basel III-Regelwerk beziehungsweise aus dem Regelwerk, dem Bankenpaket der Europäischen Union. Aber was also vor allem die systemrelevanten Banken betrifft, sind diese Vorgaben nach wie vor nicht so, dass die Lehren, die wir eigentlich ziehen hätten sollen, aus der Krise von 2008 auch vollständig gezogen wurden. Da stelle ich zum einen mal darauf ab, dass wenn man also die Höhe der Verluste betrachtet, die systemrelevante Banken während der letzten Krise erlitten haben und die zum einen absorbiert und zum zweiten rekapitalisiert werden mussten, dass also diese Höhe von Verlusten mit den jetzigen Kennzahlen nach wie vor nicht verlässlich abgedeckt werden kann. Also wenn wir jetzt eben davon ausgehen, dass zum Beispiel eine ungewichtete Kapitalquote von 3% am unteren Rande für alle Banken gilt, plus die Aufschläge für systemrelevante Institute von, sagen wir, 1,75% GSRI-Buffer an der oberen Grenze, dann entspricht es im Prinzip eigentlich immer noch nicht den Verlusten, geschweige denn eben dem oberen Ende der Verlustbandbreite, die wir in der Krise gesehen haben. Was die Rekapitalisierung angeht, gilt dasselbe. Wenn man also den TLAC-Zielpunkt von 6,75% ungewichtet betrachtet, der über jetzt über die BRD, über CRR und BRD 2 implementiert wird, dann ist hier also nach wie vor sehr viel Raum zur Verbesserung, wenn man eben davon ausgeht, dass Verluste eben nicht nur abgedeckt werden müssen, sondern entsprechend auch eine Rekapitalisierung des Instituts erfolgen muss, auf Zielwerte, die eine Neuzulassung oder eine Weiterführung ermöglichen. In diesem Zusammenhang sind also die jetzigen Vorgaben von Basel III und von der europäischen Ebene nicht nicht ausreichend. Das stellt den Bundesgesetzgeber im gegebenen Rahmen sozusagen insofern nicht frei, also zwar für die Umsetzung von dieses Bankenpaketes Rezipient ist, aber natürlich über die europäischen Gesetzgebungsprozesse sehr wohl Einfluss auf diese Ebene ausüben kann. Das ist im Wesentlichen also der Punkt zu den Kennzahlen. Was vielleicht noch hier wesentlich ist, zu den Anmerkungen von Herrn Würmeling.
Wesentlich, Ihre Redezeit ist jetzt zu Ende. Also vielleicht noch ein Satz, aber wesentlich klang mir nach langen Ausführungen, deswegen wollte ich Sie darauf hinweisen.
Ganz in Kürze, wichtig an diesem neuen Paket ist die verbindliche Umsetzung von risikoneutralen Kennzahlen, weil die Fehlermöglichkeiten und die Ermessensspielräume in der risikogewichteten Kapitalbemessung immer noch extrem hoch sind.
Vielen Dank, Herr Stiefmüller. Die nächste Frage stellt für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Müller.
Ja, die Frage geht an den Bundesverband Investment und Asset Management. Es gibt ja eine Umsetzung bei den Vergütungsregeln im Bankkonzern nach § 25a KWG. Wie schätzen Sie diese Umsetzung im Risikoreduzierungsgesetz ein?
Die Frage richtet sich an Herrn Scholz, Bundesverband Schulze. Mein Gott, Herrn Schulze, Bundesverband Investment und Asset Management.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Müller. Vielen Dank für die Einladung. Die Fragen und die Diskussionen hier haben es ja gezeigt. Wir diskutieren hier heute die Umsetzung einer Bankenrichtlinie des Bankenpaketes. Wir sind keine Banken. Wir sind Asset Manager, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Wertpapierfirmen. Und wir werden nicht wie die Banken nach CRD und CRR reguliert, sondern nach unseren eigenen Regelungen und Rechtsakten der AIFMD-Richtlinie, der OGAF-Richtlinie und der IFD. Und wir müssten heute nicht hier sein, wenn das Risikoreduzierungsgesetz diese klare Trennung im nationalen Recht umsetzen würde. Und das tut es nämlich gerade in dem 25a bei den Risikoträgern nicht. Das sind nicht nur die Vergütungspolitik, sondern es sind auch organisatorische Vorschriften. Hier sieht die CRD-Richtlinie Ausnahmefälle für bestimmte Mitarbeiter vor, die im Bankkonzern arbeiten. Wir haben ja als Asset Manager und KVG auch Bankenmütter und wir sind dann nur Töchter. Und für einen bestimmten Fall sieht die europäische Richtlinie eine Ausnahme vor, dass die CRD-Vergütungsregeln dann auch für Risikoträger bei uns in den Fondsgesellschaften gelten sollte. Warum hat man das auf europäischer Ebene so beschlossen? Man möchte Umgehungstatbestände verhindern für den Fall, dass ein Mitarbeiter sozusagen eine Dienstleistung konzernweit erbringen kann und dann innerhalb des Konzernes sozusagen in der Fondsgesellschaft vergütet wird und nicht nach der CRD-Richtlinie der Bank. Das ist insofern misslich, dass sozusagen diese 1-zu-1-Umsetzung hier jetzt nicht stattfindet, weil es zu offenen Fragen führt, zu Unsicherheit in unseren Instituten. Es kann zu Wettbewerbsungleichheit zwischen Fondsgesellschaften, also KVG, führen, die eigenständig sind und solche, die Töchter sind. Es kann zu Standortnachteilen führen. Und in diesem Gesetz ist es besonders misslich, denn man könnte das ganz einfach abstellen, indem man eben diese 1-zu-1-Umsetzung tatsächlich umsetzt. Wir haben in unserer Stellungnahme Vorschläge gemacht. Das, was wir dort beschreiben, ist tatsächlich 1-zu-1 der Text aus den europäischen Vorgaben. Ich glaube, meine Expertin hat uns leider verlassen. Insofern zu den Detailfragen hätte sie sicher gerne noch weitere Ausführungen gemacht. Ein zweiten Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, das sind die Übergangsvorschriften, die wir in unserer Stellungnahme ansprechen. Wir haben ab Sommer nächsten Jahres für Wertpapierfirmen ein eigenes Gesetz Die sind heute auch noch in der CRD mit reguliert. Nun haben wir zwei unterschiedliche Startpunkte nach der CRD Ende des Jahres. Die IFD-Umsetzung, also die Wertpapierfirmen, werden erst im Sommer nächsten Jahres umgesetzt und in Kraft treten. Und für diesen Zeitraum haben wir sozusagen eine Doppelumsetzung für die Wertpapierfirmen. Das ist unnötige Bürokratie. Wir würden uns dafür aussprechen, dass man das glatt zieht und einfach sozusagen die alten Regeln für die Wertpapierfirmen bis Sommer 2021 fortführt und dann mit den neuen Regelungen startet. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schulze. Herr Müller?
Kurze Frage noch an die deutsche Kreditwirtschaft bezüglich der Eigenmittelzielkennziffer. Es geht ja die Sorge um, dass mit mehr Eigenkapital, welches erwirtschaftet werden muss, weniger Kredite ausgereicht werden. Können Sie A dazu was sagen? Aber viel wichtiger für mich ist die Frage, was bedeutet es, mehr Eigenkapital heute aufzubauen, wenn 2/3 der Kosten Personalkosten sind? Würde das zur Folge haben, dass Personal zukünftig mehr abgebaut werden müsste, um mehr Eigenkapital zu erwirtschaften?
Danke. Ja, das ist die zwangsläufige Folge. Ich meine, Banken sind nicht die ertragreichsten Unternehmen in Deutschland und in Europa, sondern man muss in weiten Teilen des Bankgewerbes eher von einer Ertragsschwäche sprechen. Eigenkapital aufzubauen ist extrem schwierig geworden. Und wenn das dann nur hartes Kernkapital sein soll, dann gibt es zwei Möglichkeiten, das entweder selbst zu erwirtschaften oder am Markt aufzunehmen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Auch hier ist, glaube ich, eine Illusion anzunehmen, dass das völlig ohne Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft bleibt. Es wird Belastungen geben.
Vielen Dank, Herr Hoffmann. Vielleicht ein kurzer Nachsatz zu der Erklärung von Herrn Schulze. Ich bin auch der Meinung, dass sich bei uns die Videokonferenz abgeschalten hat. Deswegen konnte er Frau Steffen nicht hinzufügen, falls das jetzt vorhin diese Bemerkung, ihm wäre die Expertin abhanden gekommen, für Verwirrung gesorgt hat. Wir machen weiter mit Frau Kollegin Paus, die nächste Frage stellt für Bündnis 90 Die Grünen.
Die jetzt eigentlich Herrn Rösler von der BaFin hätte fragen wollen, aber der da der dann auch
Telefon.
Weg ist.
Telefon funktioniert. Herr Rösler, hören Sie uns?
Hallo?
Herr Röseler?
Ich bin da.
Ah, wunderbar. Ja. Gut, prima. Also das Thema Beurteilung von Leitungsorganen, Mitgliedern durch das Institut nach 24 KWG war ja hier schon Thema und wurde schon kritisiert. Und jetzt frage ich Sie, was Sie davon halten, ob es aus Ihrer Sicht trotzdem Sinn ergibt, dass die Institute diese Eignungsbeurteilung vornehmen und an die BaFin übermitteln. Und wenn ja, warum? Und wenn nein, sollte man die Sparkassen von dieser Regelung ausnehmen? Ist meine erste Frage. Und wenn noch Zeit bleibt, dann hätte ich auch noch eine zweite.
Die Frage richtet sich an Herrn Röseler, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Ja, vielen Dank. Ich verstehe ehrlich gesagt die Aufregung zu diesem Punkt gar nicht so, denn die Institute sind auch heute schon der Pflicht, die Eignung ihrer Leitungsorgane sicherzustellen. Das steht heute schon oder kann man heute schon aus dem 25a KWG ableiten. Und tatsächlich tun die Institute das ja auch. Wir kriegen von den Instituten sehr wohl eine Aussage auch heute schon, ob jemand qualifiziert ist oder ob Schulungsbedarf besteht. Das melden die Institute heute schon. Ich wüsste auch nicht, wer das sonst tun sollte. Ich sehe die Institute da in der Pflicht. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wie wichtig die Funktionsfähigkeit eines Aufsichtsrates ist. Wir haben ja gerade in jüngster Vergangenheit prominente Fälle gehabt, wo der Aufsichtsrat eben versagt hat. Deswegen sollte man die Institute da nicht aus der Pflicht rausnehmen. Und ich sehe auch nicht das Problem bei Sparkassen oder bei anderen öffentlichen Banken, wo es sozusagen natürliche Aufsichtsratsmitglieder gibt. Auch da stellen wir heute fest, dass die Institute sehr wohl in der Lage sind, zu sagen, bei dem und dem besteht noch Fortbildungsbedarf in dem und dem Bereich. Vielen Dank.
Okay, dann hätte ich noch eine zweite Frage zum Thema Mindeststückelung, diese 50.000. Inwiefern werden diese Instrumente üblicherweise durch die emittierenden Institute selbst vertrieben? Entsteht Ihrer Meinung nach dadurch ein Interessenkonflikt in der Beratung? Auch an Herrn Rösler.
Die Frage geht auch an mich. Gut. Die werden sehr häufig, also die werden vor allen Dingen durch die emittierenden Institute vertreten. Dann hat man auch natürlich einen Interessenkonflikt. Und wir haben in Italien gesehen, was passiert, wenn eine Vielzahl von Kleinanlegern Risiken eingegangen sind, die sie vorher nicht durchschaut haben. Deswegen, wir sind ganz große Anhänger dieser Mindeststückelung, weil wir glauben, dadurch kann man sicherstellen, dass nur erfahrene oder erfahrenere Anleger diese Instrumente kaufen, denn die haben Risiken.
Sie haben Haftungsrisiken und werden im Insolvenzfall auch nicht viel Erlös mehr bekommen. Und darüber muss sich jeder Anleger klar sein. Und wenn ich höre, dass es Banken gibt, die da 2% Zins zahlen, das erinnert mich irgendwie an so einen Spruch wie Gier frisst Hirn. Viele Anleger, ist unsere Erfahrung, hören auf zu denken, wenn sie einen hohen Zinssatz im Schaufenster sehen.
So, da Herr Stiefmüller ja nach wie vor ausgeknipst ist.
Nein, der ist auch da, der ist auch per Telefon zugeschalten.
Ah, okay, dann würde Herr Stiefmüller, wenn Sie bereit sind, jetzt die Möglichkeit geben, Ihre Ausführungen noch zu beenden. Sie haben noch 1:30 zum Thema Output Floor und Proportionalität.
Zur Proportionalität. Also grundsätzlich ist für uns die Proportionalität natürlich ganz wichtig, ist ein ganz wichtiger Grundsatz für das Verwaltungshandeln und für Regulatorien. Aber es stehen natürlich auch in einem Balanceverhältnis, das abgewogen werden muss gegen andere öffentliche Güter, Finanzstabilität unbedingt, aufsichtsrechtliche Transparenz und auch die Anforderungen an die professionelle Geschäftsführung von Unternehmen. In diesen Bereichen sollte man also nicht versucht sein, auf Basis von fallverstandenen Verhältnismäßigkeitsprinzip und Institute aus der Pflicht zu nehmen, sondern sollte zusehen, dass dort gleich hohe Standards gewährleistet werden. Es gibt Möglichkeiten der Proportionalität anderswo, es gibt Möglichkeiten eventuell bei der Offenlegungspflichten oder bei den Vergütungspflichten dort Proportionalität zu sehen. Wir sehen aber auch Potenzial in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel die Nachteile zu kompensieren, die kleinere Institute haben gegenüber großen Instituten durch die Möglichkeit für große Institute ihre Kapitalerfordernisse mit Hilfe von internen Modellen zu optimieren, was kleinen Instituten, die auf zum Beispiel also den Kreditstandardansatz angewiesen sind oder auf den Foundation IRB-Ansatz nicht haben und die daher also schon daher einen völlig umgekehrt proportionalen Nachteil bei den Finanzierungskosten erleiden. Außerdem muss man unseres Erachtens unbedingt im Zusammenhang mit der Proportion. Ja?
Ihre Zeit ist schon wieder um.
Muss man die Proportionalität auch in die andere Richtung anwenden, nämlich die großen Banken entsprechend stärker in die Pflicht zu nehmen.
Vielen Dank, danke. Herr Stiefmüller. Die letzte Frage in dieser Anhörung stellt für die SPD-Fraktion der Kollege Binding.
Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal die Bundesbank fragen. Und zwar hat Herr Rösler vorhin gesagt, in Bezug auf die Eignungsbeurteilung von Organmitgliedern eigentlich kein Problem. Er versteht die Aufregung nicht. Der Herr Hoffmann hat vorhin gesagt, ex ante hat er gar keinen Einfluss auf die Bestellung. Also wie soll er sicherstellen, dass da jemand kommt, der überhaupt qualifizierbar ist? Wie würden Sie das sehen? Weil irgendwie leuchtet mir ja beides ein. Ne? Jetzt ist die Frage, wer macht ex post die Ausbildung und an wen melde ich das dann? Weil das ist das Neue. Das Neue ist ja, dass ich melden muss, ob es funktioniert hat, dass einer qualifiziert ist.
Also ganz ehrlich gesagt,
Stopp. Die Frage richtet sich an die Deutsche Bank, Professor Wörmeling. Entschuldigung, ich muss jetzt auch sagen, über diesen leeren Stuhl auch so lachen, dass ich jetzt kurzfristig abgelenkt war. Wir fangen jetzt nochmal an. Die Frage richtet sich an die Deutsche Bundesbank, Professor Wörmeling. Bitte.
Vielen Dank für das Wort und für die Aufklärung. In der Tat ist es so, dass niemand anders als die Bank selbst natürlich ihre Leitungsorgane auswählt und in diesem Rahmen auch eine Beurteilung vornehmen muss, ob die Leute dazu geeignet ist. Wer soll das denn sonst machen? Ja, also wenn ich jetzt eine Genossenschaft bin und ich suche einen neuen Aufsichtsrat, dann wird sich irgendwer Aufsichtsratsvorsitzende, dann wird sich der Vorsitzende der Vertreterversammlung, die Vorstände, die machen sich halt Gedanken, wer könnte das machen. Ja, das kann ja nicht die Aufsicht machen. Und da werden natürlich dann auch Kriterien angelegt, der ist geeignet, der hat Erfahrung in dem Bereich, der bringt eine bestimmte Perspektive ein und so weiter. Und diese ganze Erwägung müssen selbstverständlich in der Bank
erfolgen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass der Vorstand sozusagen seine Aufsichtsräte oder Verwaltungsräte beurteilt, sondern die Bank ist hier als Ganzes angesprochen. Und dass diese Prüfung besteht, ist meines Erachtens selbstverständlich, denn ich wüsste nicht, wer sonst die Leute aussuchen sollte und die Beurteilung vornehmen sollte. Und das ist auch schon lange im KWG so festgelegt. Und die einzige Neuerung, die jetzt vorgesehen ist, dass nun das Ergebnis von dieser Eignungsbeurteilung den Aufsichtsbehörden, der Aufsicht explizit mitgeteilt werden muss. Und das ist schlicht und einfach nur für die Aufsicht eine Erleichterung, die Geeignetheit zu prüfen, ist auch eine Chance für die Banken, ihre Kriterien offenzulegen, damit nicht die Aufsicht selbst sozusagen resonieren muss, ist der jetzt geeignet oder nicht, was hat die Bank eigentlich dazu bewogen, ja, den zu holen und so weiter. Und insofern macht es Sinn, es erleichtert die Objektivität der Beurteilung der Eignung, die ja in sehr aufwendigen Verfahren, auch unter Einbeziehung in jedem Fall auch der europäischen Aufsicht vorzunehmen ist. Und außerdem ermöglicht es eben auch diesen weiteren Schritt, der auch in der Praxis durchaus immer wieder vorkommt, dass nämlich die Aufsicht bei der Ex-Post-Genehmigung von einer Berufung noch bestimmte Auflagen erteilt für Fortbildung, Ehrenrunden und so weiter und so weiter. Insofern würden wir diese Maßnahme eher als eine der Erleichterung der Prüfungspraxis für diese Eignungsfeststellung beurteilen.
Vielen Dank, Professor Wurmeling. Wir haben noch 1.30.
Ja, das könnten Sie noch kurz sagen, was Sie von der Erweiterung des Anwendungsbereichs bezogen auf die organgetrennte Regelung halten.
Also ganz ehrlich bin ich ein bisschen besorgt über die Aufregung, die das verursacht. Denn wenn diese Erweiterung einen so großen Anwendungsbereich auf einmal findet, dann scheint es ja doch so zu sein, dass es auch im Fall von der Erweiterung des betroffenen Personenkreis, auch im Bereich bei den betroffenen Geschäften, offenbar eine gängige Praxis zu geben, dass hier Geschäfte mit Organmitgliedern gemacht werden. Ich hätte eher gedacht, dass diese Erweiterung, die ja im Grunde ein Nachvollzug einer internationalen Regel ist, nachdem, wo wir auch vom IWF gemahnt wurden, dass die Regelung bei uns nicht breit genug ist, dachte ich, dass das eher eine Formsache ist und dass das bei uns überhaupt nicht zu großen Anwendungen führt. Wenn das aber doch der Fall ist, dann ist es umso mehr gerechtfertigt, eine solche Ausweitung vorzunehmen. Ich darf noch mal sagen, diese Regeln dienen dazu, zu verhindern, dass die Organstellung in einer Bank dazu ausgenutzt wird, sich wirtschaftliche Vorteile zulasten der Bank zu verschaffen. Und wir haben ja nun in der letzten Zeit einen gravierenden Fall gesehen, wo das geschehen ist. Und da ging es eben nicht nur um Organkredite, sondern auch um viele andere Geschäfte, die Vorstände mit der Bank und mit dem Unternehmen gemacht haben. Und insofern bin ich etwas überrascht darüber, mit welcher Vehemenz die Beibehaltung dieser Ausnahmen verfochten wird.
Vielen Dank, Professor Wümmeling. Damit wären wir am Ende der heutigen Anhörung. Ich darf mich bei den angereisten Sachverständigen ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie heute bei uns waren, uns Rede und Antwort gestanden haben. Ich darf mich bei den Kollegen, die wir bei Videokonferenz zugeschaltet haben, noch ganz herzlich bedanken, soweit Sie es noch mitkriegen. Ich darf mich für etliche Irrungen und Wirrungen, die wir heute hier hatten, entschuldigen. Für die Technik entschuldige ich mich, obwohl ich nichts dafür kann, aber es ist schwierig. Hätte ich diese Technik, beschließen wir. Organhaftung, alles klar. Ich wünsche allen einen guten Nachhauseweg, vor allem den Wunsch, bleiben Sie gesund, freue mich auf ein Wiedersehen und schließe hiermit die Sitzung.